bei allem Verständnis für das Thema Klima, muss man ja heute fast beinahe Angst bekommen, weil man im Sommer mit Freunden eine Flasche Bier aufmacht und ein Stück Fleisch auf den Grill legt. Ja, liebe Freunde.
Das ist der CDU-Politiker Tillmann Kuban. Ja, ist schon ein paar Jahre her, dass er das gesagt hat. Beim Deutschlandtag der Jungen Union. Sein trotziges Bekenntnis zum Steak auf dem Grill klingt für mich ein bisschen nach beleidigter Leberwurst. Aber tatsächlich hat Fleisch heutzutage einen schlechten Ruf. Ungesund, klimaschädlich. Und was ist mit den Tieren? Trotzdem ist es immer noch eine Minderheit, die sich in Deutschland vegetarisch ernährt. Aber eine wachsende Minderheit. Gut 8 Millionen Bundesbürger sagen von sich selbst, dass sie kein Fleisch essen. 2015 waren das noch rund 5 Millionen. Die Zahl der Vegetarier in Deutschland wächst also. Fast jedes Lokal hat heute vegetarische Gerichte auf der Karte. Supermärkte machen Geschäfte mit pflanzlichen Wurstalternativen. Und mit einem blutigen Steak kann man mancherorts seine Mitmenschen provozieren. Dabei war Fleisch lange besonders wichtig auf dem Teller.
Fleisch ist sozusagen ein Gradmesser für Wohlstand und für sozialen Stand und das über eine sehr lange Entwicklung.
Fleisch war ein Erfolgsfaktor für die menschliche Entwicklung. Aber auch die fleischlose Ernährung gibt es schon länger, als man denkt. Die Geschichte des Vegetarismus und was sie mit Reinheit, Religion und Politik zu tun hat, darum geht es in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Magdalena Pulz. Dass Fleisch in der Menschheitsgeschichte einen so besonderen Platz einnimmt, hat biologische Gründe. Menschen brauchen bestimmte Nährstoffe für ihre Entwicklung und generell zum Leben. Eiweiße, also Proteine, versorgen den menschlichen Körper mit Aminosäuren und Stickstoff. Sie sind die Baustoffe für Zellen und Gewebe, zum Beispiel Muskelfasern, Organe und Blut. Und über Jahrtausende hinweg war eine fleischreiche Ernährung, also tierische Proteine, der leichteste Weg, den Körper mit diesen Baustoffen zu versorgen.
Und deshalb haben viele Entwicklungsstufen der Menschheit über den Lauf der Zeit einen Proteinmangel gehabt. Und immer wenn genug Protein zur Verfügung stand, dann konnten sich soziale Gruppen, ja, oder Artverbände stärker entwickeln, stärker reproduzieren. Sie waren stabiler, sie waren weniger vom Aussterben bedroht, was früher ein Riesenthema war.
So erzählt es der Kulturwissenschaftler Gunter Hirschfelder von der Universität Regensburg. Er gibt uns in dieser Folge immer wieder Einblicke in zeitgeschichtliche Debatten rund um Ernährung.
Und so haben wir sozusagen die Proteinversorgung und die wir verschränkt sehen müssen mit der Fettversorgung immer als eine Art Achillesferse menschlicher Entwicklung und mit den frühen Hochkulturen, die ja mit dem Beginn von Ackerbau und Siedlung ja vor 10.000, 12.000 Jahren so langsam an Fahrt aufgenommen haben im vorderen Orient, im Zweistromland. Da sehen wir ganz deutlich, wie sehr Gesellschaften darauf geachtet haben, genug Protein zu bekommen, mehr Protein zu bekommen, wegen Nahrungsmitteln Kriege zu führen, ihre Territorien auszuweiten. Und innerhalb der Gesellschaften sehen wir, dass der soziale Stand eines Individuums doch recht klar ablesbar ist an der Menge von Protein, die ihm zur Verfügung steht.
Heute sind wir auf die tierischen Proteine nicht mehr so stark angewiesen. Durch eine ausgewogene Ernährung ist ein fleischloses Leben meist völlig unproblematisch. Aber das geht natürlich nur, weil wir hier in Deutschland in einer Gesellschaft leben, in der Nahrung in allen Formen und Farben verfügbar ist. Aber in Europa war man eben sehr lange überzeugt, dass Fleisch nicht nur notwendig, sondern auch sehr gesund ist. Gunter Hirschfelder berichtet von Kururlauben aus der Zeit um 1800.
Da wird kranken Reisenden, die wegen Leberverhärtung etwa nach Aachen reisen, die Gründe kann man sich denken, da wird dann empfohlen, möglichst nur weißes Fleisch zu essen, also Huhn oder Kalb, und täglich höchstens 1 bis 2 Flaschen Weißwein zu trinken. Aber wenn es geht, gar keinen Branntwein. Von Gemüse ist da überhaupt keine Rede. Und alles, was grün ist, was wir heute als Salat und als gesunde Dinge wie Radieschen oder Lauch oder Möhren wertschätzen, das war doch eher die Speise der Armen. Und man kann für weite Teile der Vormoderne eigentlich salopp sagen, regional und saisonal im eigenen Garten angebaut und ganz frisch auf den Tisch und möglichst vegetarisch. Das war den Ärmeren, also 80-90% der Bevölkerung, vorbehalten. Und wer was auf sich hielt, wer zu Bürgertum oder Adel gehörte, der wollte es möglichst stark gewürzt, möglichst fleischreich und möglichst exotisch. Und das ist natürlich auch immer ein Punkt, diese Exotik.
Fleisch ist damals teuer und damit etwas für die Bessergestellten. Aber wann hat sich das Bild vom Fleischkonsum eigentlich verändert?
In der Mitte des 19. Jahrhunderts, da nimmt die Industrialisierung Fahrt auf. Sie wird von einer Randerscheinung, die sie zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist, in der Hochindustrialisierung seit den 1860er Jahren und dann vor allem mit der Reichsgründung 1871, da entwickelt sich Deutschland zum Industrieland. Und die industrielle Lebensform, die entfremdet sich natürlich von der Natur.
Die Industrialisierung, um die ging es ja schon oft hierbei, der Rest ist Geschichte. Das war auch die Zeit großer Innovationen. Automobile, Dampfmaschinen, eine effizientere Textilindustrie und eine bessere Stahlproduktion. Es war ein echter Wandel in ganz vielen Lebensbereichen. Und natürlich auch beim Essen.
Die Menschen leben in Mietskasernen, sie haben lange Arbeitstage, sie sehen oft das Sonnenlicht gar nicht und so weiter. Man kommt eigentlich aus der Natur, das hat man in seiner Kindheit oder vor einer Generation noch gehabt und lebt jetzt in einer völlig entfremdeten Welt, in der man schlechte Luft einatmet und auch noch die neuen Maschinen und die neuen Arbeitszeiten einen Takt vorgeben, der überhaupt nicht zu den Menschen passt. Und der Reflex in dieser Zeit ist jetzt, dass man sagt, ich will zurück zu einer Natur. Und dieses reflexhafte Handeln gegen eine Modernität, die dem Menschen schadet, so glauben manche, führt zu einer neuen Naturbewegung, zu einer Reformbewegung, zu einer Reformkostbewegung, bei der der Vegetarismus eine ganz wichtige Metapher ist. Aber dieser Vegetarismus bleibt eine Randerscheinung. Und die Kritik an der Industrialisierung und ihre Nebenfolgen, die wird ja nicht laut bei den Arbeiterinnen und Arbeitern. Die ziehen ja gerade in die Industrieregionen, um energiedichte, proteinreiche Speisen essen zu können, sondern sie wird laut im Bürgertum, sie wird laut bei einer Elite, die sich das leisten kann und die propagiert dann einen neuen Kleidungsstil, sie propagiert eine neue FKK-Nacktkultur, eine Freikörperkultur und gesunde, fleischarme und alkoholfreie und nikotinfreie Ernährung und so weiter. Das bleibt immer eine Randerscheinung. Und in diesen Vegetarierverbänden des späten 19. Jahrhunderts, die medial eine große Rolle spielt, sind ungefähr nur 5.000 Leute in Deutschland aktiv. Das wird nicht massenwirksam.
Könnte man sagen, dass die Industrialisierung da auch ein bisschen ambivalent ist? Also zum einen hat sie irgendwie diese Gegenbewegung ein kleines bisschen zumindest gefördert. Auf der anderen Seite hat sie auch tatsächlich faktisch dafür gewirkt, dass auch mehr Fleisch hergestellt worden ist. Also auch die Agrarwirtschaft hat sich ja total verändert durch die Industrialisierung.
Ja, natürlich ist die Industrialisierung ist ambivalent, aber voll. Ja, man kann das immer auf die kurze Formel bringen. Die Industrialisierung hat uns vor allem in Europa satt gemacht. Sie hat dafür gesorgt, dass wir einen Fleischverbrauch haben, der von Beginn des 19. Jahrhunderts von unter 16 Kilo pro Kopf und Jahr am Ende des 19. Jahrhunderts auf über 50 Kilo ansteigt. Das wird als Wohlstand empfunden. Die Industrialisierung hat dazu geführt, dass die Reproduktionsrate auch wesentlich höher wird. Sie hat zu dem geführt, was wir heute Wohlstand nennen, aber auf Kosten der Tatsache, dass die Industrialisierung auf Grundlagen basiert, die sie selber nicht schafft, sondern die sie verzehrt, nämlich vor allem fossile Brennstoffe und auch Metalle. Also wir fressen uns selber auf, die Welt frisst sich selber auf, wir sind satt und viele geworden, um den Preis, dass wir den Planeten zerstören.
In dieser Zeit der großen Veränderung liegen die Anfänge des Vegetarismus in Deutschland, der zunächst eine Reaktion auf die Industrialisierung ist, eine Gegenbewegung. Es ist die Zeit der Lebensreform, die Gunther Hirschfelder beschrieben hat und die als Kritik an Industrialisierung und Urbanismus entstanden ist. Hier geht es um Natürlichkeit, um Gesundheit und um hygienische Lebensbedingungen. Vegetarismus hatte damals noch eine etwas andere Bedeutung. Die frühen Vegetarier verzichten nicht nur auf Fleisch und Fisch, oft auch auf Alkohol und Tabak. Die allermeisten von ihnen essen aber weiterhin Eier und Milchprodukte. Veganer gibt es damals kaum. Mitte des 19. Jahrhunderts gründen sich in Deutschland dann die ersten Vegetarierorganisationen. Zum Beispiel der Deutsche Vegetarierbund 1867. Und nicht nur das, 5 Jahre später eröffnet sogar das erste vegetarische Restaurant und zwar in Bayreuth. Was ich an der Zeit auch ganz interessant finde, ist, dass es ja auch auffällig ist, dass diese ersten Vegetarismusbewegungen parallel zu anderen Reformbewegungen entstanden ist. Also ich meine, da sind auch die Anfänge der größeren Demokratiebewegungen liegen Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts oder die Emanzipationsbewegung. Sind diese Bewegungen irgendwie interdependent?
Ja, die Emanzipationsbewegung nimmt im 19. Jahrhundert Fahrt auf. Wir müssen auch sehen, dass wir bis zum 19. Jahrhundert eigentlich wenige gesellschaftliche, wissenschaftliche oder kirchliche Stimmungen haben, die Emanzipation fordern, weil man davon ausgeht, wir haben eine göttliche Ordnung und die weist Frauen und Männern unterschiedliche Plätze zu und sie kennt auch nur eine binäre Geschlechtsstruktur. Auch das diskutieren wir ja heute natürlich anders. Und da in diesem Diskurs um die Gleichberechtigung haben wir verschiedene Strömungen. Da haben wir einmal die Strömung, dass für Frauen, die im 19. Jahrhundert in Fabriken arbeiten und vor allem in der Frühindustrialisierung, diese Frauen und Fabrikmädchen, wie man damals sagte, ihrem Anspruch auf Emanzipation irgendwie Ausdruck verleihen mussten. Und sie haben das häufig getan, indem sie das tun, was eigentlich Männern vorbehalten ist, nämlich alleine in eine Gaststätte gehen, alleine alkoholische Getränke konsumieren und später auch rauchen, erst Zigarre und dann Zigaretten. Das sind sozusagen Emanzipationsmetaphern. Und gleichzeitig haben wir dann später eine Situation, dass der Vegetarismus letztlich auch zu einer Emanzipationsmetapher insofern wird, als dass wir, jetzt kommen wir zu einem neuen Thema, ja auch bestimmte Nahrungsmitteln immer noch bestimmten Geschlechtsordnungen zuschreiben. Und wenn heute ein Paar in ein normales Restaurant geht, dann ist es in weiten Teilen eben immer noch so, wenn ein Salat und ein Steak bestellt wird und eine Saftschorle und ein Bier, dann bekommt fast automatisch der Mann Fleisch und Alkohol hingestellt und die Frau Salat und Schorle.
Das ist mir schon passiert, ja.
Ja, es löst sich langsam ein bisschen auf natürlich, aber es ist natürlich ein Fakt heute in weiten Teilen. Und das sehen wir eigentlich durch die Jahrhunderte und das spiegelt sich im 19. Jahrhundert eben dann auch darin, dass diese vegetarische Bewegung sozusagen, ja, man kann fast sagen, von emanzipierten Frauen gekapert wird, um zu sagen, wir haben jetzt noch eine neue Lebensform und eine neue Metapher und eine neue Symbolik gefunden, um uns so gesellschaftlich zu positionieren und Rechte einzufordern.
Und der Tierschutzaspekt, also bisher kam der noch gar nicht vor, hat er damals schon eine Rolle gespielt?
Nee, der Tierschutz, der spielt eine ganz untergeordnete Rolle. Das liegt auch daran, dass wir Gesellschaften haben, die grundsätzlich sehr stark natürlich kirchlich geprägt sind. Und in der Bibel spielt der Tierschutz eine ganz untergeordnete Rolle. Da ist das Tier irgendwo eine Ware, dann mitgeschöpft, was aber nicht paradiesfähig ist. Theologischen Ableitungen ergeben sich eigentlich keine fundamentalen Mitleidssemantiken gegenüber dem Tier. Das ist in der Vormoderne letztlich auch gar nicht. Und wir sind ja bis ins 19. Jahrhundert hinein, sind wir eine agrarisch geprägte Gesellschaft in Europa. Da ist das Tier eben ein Nutztier und das Tier hilft uns Menschen zu überleben und man lebt mit dem Tier.
Über die Geschichte der Tierethik haben wir übrigens auch schon eine Folge von Der Rest ist Geschichte gemacht. Die heißt, die einen gehen Gassi, die anderen zur Schlachtbank.
Manche Tiere haben eine soziale Veranlagung und deswegen sind angemessene Formen des sozialen Lebens für sie wichtig. Und ich denke, das ist etwas, was sie beanspruchen dürfen.
Hört doch mal rein, wenn euch das interessiert. Gunter Hirschfelder jedenfalls sagt, Tierschutz war im 19. Jahrhundert nicht das erste Motiv für fleischlose Ernährung.
Die Gesellschaften sind hart und brutal und von wenig Rücksichtnahme geprägt. Das sind Gesellschaften, in denen die meisten Menschen doch ums Überleben kämpfen, wo alles hierarchisiert ist und in diesen Hierarchien steht das Tier eben ganz unten. Und der Tierschutz ist eigentlich eine Sache, die im 20. Jahrhundert langsam Fahrt aufnimmt.
Also, dass Tierschutz am Anfang eher weniger wichtig gewesen ist, finde ich schon interessant. Vor allem, weil die Debatte über Tierwohl und Vegetarismus ja eigentlich eine lange Tradition hat. Schon in der Antike hat der berühmte Mathematiker und Philosoph Pythagoras das geschrieben.
Alles, was der Mensch den Tieren antut, kommt auf den Menschen zurück.
Und da ging es ihm nicht nur um die damals üblichen Tieropfer, sondern auch um den Fleischverzehr. Pythagoras gilt heute als der erste prominente Vegetarier. Die frühen Vegetarier im 19. Jahrhundert hatten jedenfalls vielfältige Gründe, auf Fleisch zu verzichten.
Vegetarier argumentierten eben, dass es wesentlich gesünder sei, auf Fleisch und Fisch zu verzichten. Und sie argumentierten auch, dass es eben den Menschen ja moralisch besser mache.
Das ist Julia Hauser, Historikerin an der Universität Kassel.
Man glaubte, Menschen, die Fleisch essen, die würden dann auch schneller zum Alkohol greifen und die würden auch schneller Lust bekommen auf allerlei andere Entgrenzungen, also auf Sex, aber auch die Schwelle für andere Gewalttaten würde sinken und so weiter. Das alles glaubte man. Und deswegen war man der Ansicht, dass Fleischverzehr zur Degenerierung der Menschheit führen würde. Das hat man tatsächlich so genannt. Ja, also das war ein ganz wesentlicher Beweggrund.
Julia Hauser beschäftigt sich damit, wie sich die vegetarische Bewegung weltweit verbreitet. Zwei Aspekte sind dabei wichtig: Kolonialismus und Globalisierung. Und das Land, das in diesem Zusammenhang eine große Bedeutung hat, ist Indien.
In Indien war Vegetarismus schon viel, viel länger, jahrhundertelang, vollkommen etabliert als Ernährungsform.
Dass Indien unsere westliche Kultur beeinflusst hat, ist vor allem eine Folge der Kolonialisierung. Indien war von 1858 bis 1947 britische Kolonie. Und das hat natürlich auch für kulturellen Austausch gesorgt. Und dann gab es noch ein Ereignis, das den Vegetarismus international bekannter gemacht hat. Die Weltausstellung in Chicago. Es ist das Jahr 1893. Es ist Frühling in Chicago, der schnell wachsenden Metropole, in der schon damals knapp 1 Million Menschen leben. Und die Stadt brummt vor Aufregung. Seit mehr als 10 Jahren werden in der Stadt die Pavillons und Ausstellungspaläste gebaut, in denen Menschen aus aller Welt ihre Errungenschaften, Kulturen, Technologien und Erfindungen präsentieren werden. Und jetzt ist es endlich soweit. Die Weltausstellung wird eröffnet.
Es ist unsere Hoffnung, dass diese große Ausstellung der Anfang einer neuen Ära, eines stabilen materiellen Fortschritts sein werde und dass durch die Zusammenkunft der Nationen hier wärmere und stärkere Freundschaft hergestellt und der Weltfriede dauernd gesichert werden möge.
Mit einer von so viel Ehrgeiz strotzenden Ansprache tritt der Generaldirektor George A. Davis auf. Sogar der US-Präsident ist bei der Eröffnung dabei.
Es war ein riesengroßes Ereignis, das 6 Monate lief und mehr als 27 Millionen BesucherInnen aus allen Teilen der Welt anzog und auch die Stadt Chicago ganz wesentlich geprägt hat. Das Areal der Weltausstellung war groß. Es gab dort an die 200 temporäre Ausstellungsgebäude, die ausgesprochen pompös waren, alle im klassizistischen Stil errichtet. Das heißt, mit direktem Bezug auf die römische und griechische Antike, womit der demokratische Charakter der USA untermauert werden sollte. Und diese Gebäude waren auch strahlend weiß, die sogenannte White City. Grundsätzlich hat die Weltausstellung natürlich sehr stark ein bürgerliches Publikum angezogen, aber durch diese Amüsiermeile eben auch nicht nur. Klar, man musste sich leisten können, sich so viel Zeit zu nehmen, um dahin zu fahren und so weiter. Und vor allem für Teilnehmer aus Europa war natürlich die Reise auch sehr weit und sehr teuer, ebenso für TeilnehmerInnen aus Indien. Dann waren eben auch Leute da, die sich für Religionen interessierten, die zum Beispiel der Theosophical Society, die zu dem Zeitpunkt schon eine weltweit operierende Gesellschaft war, angehörten. Es waren Missionare da, es waren Kulturkritiker, Schriftsteller und so weiter da. Also es war ein riesiges Medienereignis.
Und in der White City gibt es auch wirklich Bewundernswertes zu sehen. Der Erfinder Thomas Edison stellt seinen neuen Phonographen vor. Einen frühen Audiorekorder, mit dem man schon ganze Opern abspielen kann. Die Firma Bell bietet die ersten Langstreckentelefonate nach Boston und New York an. Aber es geht eben nicht nur um Technik, sondern auch um den kulturellen Austausch.
Auf dieser Weltausstellung gab es 2 Ereignisse, die für den Vegetarismus wichtig waren. Zum einen das Parliament of Religions und zum anderen ein International Vegetarian Congress. Das Parliament of Religions lief 16 Tage lang und zog erneut sehr, sehr viele Besucher an, fand in Räumlichkeiten statt, die für 4000 Zuschauer Platz hatten. Die waren jeden Tag brechend voll, diese Plätze. Und ja, ursprünglicher Sinn dieser Veranstaltung war es gewesen, dem Publikum die Überlegenheit und Fortschrittlichkeit des Protestantismus zu demonstrieren. Aber dann passiert was ganz anderes, weil gerade aus Südasien mit Swami Vivekananda, Anagarya Dharmapala und Virchan Gandhi und anderen ganz ausgesprochen eloquente Redner anreisten, die auch sehr geschult waren im Umgang mit westlichem Publikum. Und die alle trugen ein Argument vor, nämlich, dass es nicht Asien sei, das der religiösen und der Zivilisierungsmission bedürfe, sondern der Westen, also die USA und Europa. Und das war natürlich eine außerordentliche Botschaft auf dem Höhepunkt des Kolonialismus. Die Folgen dieses Parliament of Religions waren langfristig.
Und eine der Ideen aus dem Ausland, die die Zuschauer dann tatsächlich mitgenommen haben, ist eben der Vegetarismus.
Zum anderen hat es in der Weltausstellung diesen International Vegetarian Congress gegeben, gemeinsam mit einer Ausstellung über den Vegetarismus. Genau wie am Parliament of Religions nahmen hieran TeilnehmerInnen aus aller Welt, darunter wieder auch aus Indien teil. Daher war Indien gleich in mehreren Vorträgen auf diesem Kongress präsent. Und es trafen nun indische TeilnehmerInnen auf europäische und amerikanische und konnten so Wissen über vegetarische Praktiken in diesen geografischen Kontexten miteinander austauschen.
Die Idee des Vegetarismus war vielleicht auch besonders fruchtbar, weil Chicago dafür ein passender Ort war.
Zum einen war Chicago nicht nur ein Zentrum des amerikanischen Kapitalismus, sondern auch insbesondere der Fleischproduktion. Somit war Chicago ein Sinnbild für die wachsende Verfügbarkeit von billigem Fleisch und die grausamen Auswirkungen der Massentierhaltung und Schlachtung auf Tiere und auch auf Menschen. In der Folge des Kongresses begann sich eine internationale vegetarische Bewegung zu formieren, eine Tendenz, die dann 1908 in der Gründung der International Vegetarian Union gipfeln sollte. Auch wenn diese Bewegung dann in der Folge noch ziemlich lang sehr weiß blieb.
Vernetzung und Kolonialismus. Beides hat dem Vegetarismus also internationalen Schwung gegeben, wobei die indische Tradition eine besondere Rolle gespielt hat. Die hat nämlich ein spirituelles Fundament. Und da ist das Prinzip Ahimsa wichtig. Das bedeutet Gewaltlosigkeit und gehört zu den Prinzipien im Buddhismus, im Hinduismus und Jainismus. Ahimsa betont die Wertschätzung aller Lebewesen, das Streben nach Gewaltlosigkeit in Gedanken, Worten und Taten, weil in dieser Vorstellung Gewalt ein schlechtes Karma erzeugt.
Das war eben auch das Ziel, also Erleuchtung zu erlangen sozusagen. Und da wurde dann irgendwann klar, naja, also das scheint auch was mit der Ernährung zu tun zu haben.
Was allerdings nicht bedeutet, dass der aus Indien importierte Vegetarismus nur gerecht oder friedlich gewesen wäre. Im Gegenteil, sagt Julia Hauser.
Was die meisten Vegetarier nicht wahrnahmen, war, dass in Indien Vegetarismus sehr stark an soziale Hierarchien gekoppelt war und ja, im Prinzip auch noch ist. Insofern als im Hinduismus eben vor allem die Angehörigen der obersten Kaste, der Brahmanen, vegetarisch lebte, während Angehörige der unteren Kasten und Menschen, die außerhalb des Kastensystems standen, eben so nicht lebten, auch nicht Zugang hatten zu diesen als besonders rein geltenden Nahrungsmitteln, die in Indien eine vegetarische Ernährung ausmachten. Das heißt, diese Teile der Bevölkerung galten als unrein und es war der Kontakt mit ihnen möglichst zu meiden. Und das ging hin bis zu ganz krassen Formen der Diskriminierung. Das hatten die Vegetarier in Europa und Nordamerika nicht auf dem Schirm. Ihre Gesprächspartner waren eben in der Regel auch Brahmanen oder auch Jains, eine andere kleinere Region in Indien, die eben auch sich durch eine vegetarische Lebensweise auszeichnet. Und ja, manchen von ihnen hätte das vielleicht auch gar nicht in dem Sinne geschmeckt, denn viele Vegetarier in Europa, wenngleich nicht alle, wandten sich sehr stark gegen Hierarchien jeder Art. Also das war ihnen offensichtlich nicht bewusst. Alle Menschen, die ja Fleisch verzehrten und vor allem die Mitglieder der unteren Kasten eben, die galten als unrein, weil die Nahrungsmittel verzehrten und auch verzehren mussten, die Brahmanen nie zu sich genommen hätten. Zum Beispiel Essensreste. Ja, also es gibt Passagen in zentralen religiösen Schriften des Hinduismus, in denen es regelrecht heißt, ja, diese Mitglieder der unteren Kasten, die sollen das essen, was die Brahmanen ihnen geben und was die eventuell auch ja, wegwerfen. Das heißt Essensreste, Tierkadaver zum Teil, Fleisch, was als äußerst unrein erachtet wurde, darunter auch manchmal Reste von Rinderkadavern, das waren eben alles Dinge, die galten als äußerst unrein und damit eben auch die Menschen, die das verzehrten. Und nicht nur dann als Individuen, sondern als gesamtgesellschaftliche Gruppen. Das heißt, mit denen hat man nicht zusammen gegessen. Mit denen hat man nicht zusammen gelebt. Die hat man nicht geheiratet. Also wirklich ganz, ganz rigide Grenzen gab es da.
Reinheit durch eine bestimmte Art der Ernährung. Diese Vorstellung gibt es heute natürlich auch noch. Und sie hat ebenfalls eine lange Tradition. Auch am rechten Rand des politischen Spektrums.
Also da kann man das sicherlich auch ein Stück weit auf die Theosophical Society und auf die Berührung oder auf die Kontakte dieser Gesellschaft nach Indien zurückführen. Denn schon die Theosophical Society hat letztlich Evolutionstheorie und dann auch die entstehende Rassentheorie mit Vegetarismus verbunden. Und manche Gruppierungen, die dann in der Folge entstanden, die haben diesen Konnex dann noch stärker gemacht und haben eben argumentiert, wenn sich Europäer oder weiße Menschen oder man hat auch noch andere Ausdrücke dafür gefunden, wenn die sich, die angeblich eh schon höher stehen als andere, wenn die sich jetzt auch noch vegetarisch ernähren, dann können sie sozusagen auf der Leiter der Evolution noch weiter nach oben klettern.
Bis heute hält sich hartnäckig das Gerücht, Adolf Hitler sei Vegetarier gewesen. Dabei hat er wohl nur aus gesundheitlichen Gründen manchmal auf Fleisch verzichtet. Die Vorstellung, dass man durch fleischlose Ernährung in der Rassenideologie auf- und absteigen kann, haben die Nationalsozialisten übrigens abgelehnt. Für sie war Rasse eine fixe Kategorie. Also nichts, was man durch die richtige Ernährung oder eine besondere Verhaltensweise erreichen konnte. Es ging eben um Blut und Boden. Trotzdem gab und gibt es immer wieder rechtsextreme Vegetarier, die ihre Ernährungsweise als so eine Art Racial Upgrading begreifen. Es gibt auch viele völkische Bewegungen, bei denen Vegetarismus und Reinheit eine Rolle spielen. Zum Beispiel den Anastasia-Kult.
Wir sehen ja so neuesoterisch rechte Bewegungen in ja so möchte gern völkischen Dörfern in Teilen Ostdeutschlands, da haben wir solche Bewegungen. Aber was da genau passiert, das ist schwer zu sagen. Wir kommen auch über Feldforschung kaum rein. Ich kann ja schlecht mit einer studentischen Gruppe hingehen und sagen irgendwie, hi Neonazis, wir erforschen euch jetzt mal, dürfen wir mitgrillen oder so. Die lassen uns nicht. Ich meine das ernst, wir haben so Versuche durchaus schon gestartet. Das ist sehr schwierig.
Wenn es bei der Ernährung um Reinheit geht, dann wird das schnell zum Problem, sagt Gunter Hirschfelder.
Na, die Reinheitsvorstellung, die haben wir letztlich immer, weil der Mensch an sich irgendwie gerne rein wäre, aber unrein ist. Das ist das Wesen auch aller Religionen, die die Vorstellung haben, den Menschen in irgendeiner Form körperlich und moralisch zu reinigen. Das haben wir auch in der griechischen Antike schon, solche Vorstellungen. Der Mensch möchte sich eben verändern, der Mensch denkt über sich selber nach und er ist mit vielem in seinem Leben nicht zufrieden. Und dieses Veränderungspotenzial, das definieren wir dann in manchen Gesellschaften eben als Verschmutzung oder Reinheit. Das sind übrigens Dinge, die gar nicht immer unproblematisch sind. Wenn mir heute jemand sagt, ich möchte eine Entschlackungskur machen und ich trinke jetzt Brennnesselsaft und so weiter und esse kein Fleisch mehr und reinige mich, dann denke ich, wow, das müsste ich eigentlich auch mal tun oder mal wieder stärker tun oder was auch immer. Und das sind schon Dinge, die uns abholen, die uns irgendwo auch flashen oft. Ja? Aber dieser Reinheitsdiskurs, der ist auch ein problematischer Diskurs und der Nationalsozialismus hat diesen Reinheitsdiskurs sehr stark geführt und er hat von der Vergiftung des Volkes gespielt, von der Reinigung des Volkes, die notwendig ist und er hat das übertragen auf bestimmte Lebensmittel und hat gesagt, Vollkornbrot ist gut und das ausgemahlene Weißmehl, aus dem dann Brot gebacken wird, macht weich und ist synonym eben für südeuropäische, westeuropäische und jüdische Gesellschaften und man muss alles reinigen und so weiter. Insofern Vorsicht mit der Reinigungs- und Verunreinigungsmetapher und im Übrigen, der menschliche Körper wird durch Fleisch oder durch tierische Produkte nicht verunreinigt. Also wie soll das physiologisch aussehen? Welche Zelle hat da ein Schmutzpartikel drin? Wir verstoffwechseln diese Sachen und verunreinigte Sachen, die kontaminiert sind im naturwissenschaftlichen Sinn, das sind dann Punkte, die ausgeschieden werden müssen oder die auch den Menschen schädigen. Aber naja, wir sehen auch, diese Reinigungsdebatte ist zumindest vielschichtig.
Musik. Wir haben jetzt viel über den Hinduismus, über den Buddhismus gesprochen. Wie ist es denn mit dem Christentum? Hatte das einen Einfluss auf Ernährung, auf Vegetarismus oder ist das da gar nicht anschlussfähig?
Also wenig, zumindest in Europa wenig. Also ja, es hatte einen gewissen Einfluss insofern, als viele der frühen Vegetarier und Gründer von vegetarischen Vereinen irgendwie im freikirchlichen Kontext unterwegs waren. Gleichzeitig haben sie aber ihre eigene Religion auch oft sehr stark kritisiert. Zum Beispiel Missionare, die in Indien unterwegs waren. Da hieß es dann in vegetarischen Zeitschriften, die können ja gar keinen Erfolg haben als Fleischessende in einem Land, wo doch alle Leute vegetarisch leben. Dabei wurde dann schnell unterschlagen, dass die Missionen häufig Kontakt hatten mit Menschen der unteren Kasten, die tendenziell aber Fleisch aßen. Das heißt, das Problem gab es so gar nicht. Das wurde aber in Europa anders wahrgenommen. Und generell kann man sagen, dass sich das dann auch bald im Vegetarismus neue religiöse Gruppierungen wichtig wurden, die von asiatischen Religionen inspiriert waren, da aber deutlich dann auch Gedankengut angeeignet haben, also nicht eins zu eins übernommen. Und die haben dann oft das Christentum sehr, sehr stark kritisiert.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass es im Christentum ja auch so eine Idee von Reinheit gibt und sich zum Beispiel durch Fasten reinmachen. Mhm. Glauben Sie, dass so zumindest diese Norm eben schon wichtig war bei uns und dann anschlussfähig war für andere Vorschläge aus anderen Religionen?
Ja und nein. Also im Protestantismus spielt das Fasten ja eigentlich gar keine Rolle. Also Luther hat das Fasten ja abgelehnt. Wenn überhaupt dann im Katholizismus. Aber katholische Protagonisten und katholische Länder insgesamt waren im Vegetarismus nicht so bedeutend, vor allem die protestantischen. Aber es gab im orthodoxen Christentum, da waren Fastentraditionen noch stärker verankert im 19. Jahrhundert, was dann zum Teil auch Beobachtern aus Europa aufgefallen ist. Dort gibt es eben ein sehr abgestuftes Fastensystem. Es wird an ziemlich vielen Tagen im Jahr gefastet und Fasten heißt eben ein gradueller Verzicht dort auf tierische Produkte.
Ah ja, also gibt es da auf jeden Fall schon einen Anknüpfungspunkt.
Ja, also den gibt es und das wurde auch zum Teil eben von europäischen Beobachtern gesehen, wobei die generell vielleicht nicht so ein tiefgehende Kenntnis der Region hatten. Und es ist ihnen zum Beispiel auch nicht aufgefallen, dass es auch in einer Spielart des Islam, nämlich im Sufismus, dass da Vegetarismus auch eine Rolle spielt. Das wird praktisch nicht thematisiert in europäischen Quellen. Wohl aber wurde die Region vor allem im deutschsprachigen Vegetarismus sehr positiv wahrgenommen, weil man allgemein den Bewohnern dort eine größere Mäßigkeit attestiert hat.
Man muss es aber deutlich sagen, der Vegetarismus war im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Bewegung einer Minderheit. Es gab die ersten Anfänge, also die ersten Vereine, das erste vegetarische Restaurant und die ersten Läden, die besonders auf Gesundheit bedacht waren. Heute kennen wir sie unter dem Namen Reformhaus. Aber dann kamen die Weltkriege. Und da war auch kein Platz mehr für die intellektuelle Debatte über fleischlose Ernährung.
Die Weltkriege haben eine außerordentlich große Wirkung auf Ernährung insgesamt und auf den Umgang mit Fleisch. Und das betrifft eigentlich alle Kriege. Die Weltkriege und verschränkt damit die Shoah haben natürlich erstmal dazu geführt, dass wir die weitgehende Massenmord an großen Teilen der jüdischen Bevölkerung Europas haben. Und das ist eben auch eine nahrungskulturelle Sache. Die Weltkriege und vor allem der Zweite Weltkrieg, da wird durch den Hitlerfaschismus Hunger als systematische Waffe eingesetzt. Und das systematische Einsetzen der Hungerwaffe konstituiert vor allem den sowjetischen Widerstand gegen das Hitlerregime und verändert Europa nachhaltig. Das ist mal das eine. Und für eine europäische Gesellschaft, für eine mitteleuropäische Gesellschaft gilt natürlich die Tatsache, dass gerade durch den Zweiten Weltkrieg extreme Hungererfahrungen gemacht worden sind, mit einer deutlichen Kalorienunterversorgung für eine Mehrheitsbevölkerung am Ende des Zweiten Weltkrieges und dann vor allem in den schwierigen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, also vor allem 1946, 47, 48. Und diese Hungererfahrungen, die sich eingraviert haben, führen dazu, dass in den 50er Jahren die Anstrengungen der Gesellschaften der BRD und der DDR darauf gezielt haben, die Menschen gut zu versorgen mit allem, was vorher knapp war, mit Fleisch, mit Zucker, mit Alkohol, mit Sahne, mit Butter, mit Eiern, mit Zigaretten und so weiter.
Es ist erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist. Anscheinend kommt auch der Appetit mit der Ehe.
Ja, und das Allerwichtigste für ihn, ist der Pudding.
Richtig. Sie wissen ja, Männer, die gern Süßes essen, haben einen guten Charakter.
Wir sprechen von den 50er Jahren von einer regelrechten Fresswelle, die eigentlich auch eine Sauf- und Trinkwelle war. Und auch die 1960er Jahren mit ihrem neuen Ernährungsstil. Eine Zigarettenmarke warb damals mit dem Slogan Genuss ohne Reue. Das steht eigentlich für die ganze Gesellschaft. Das hat dazu geführt, dass wir das Essen und später seit den späten 60er Jahren das gemeinsame Grillen zum Volkssport erkoren haben und dass dem Essen so eine große Bedeutung zukommt in den Wohlstandsrepubliken BRD und DDR. Und das ist ein Reflex, den es ohne die Weltkriege so nicht gegeben hätte.
Wie die Geschichte danach weitergeht, wissen wohl die meisten von uns. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg finden Ernährungswissenschaftler und Mediziner immer mehr darüber heraus, wie Nahrung in unserem Körper wirkt.
Und Fleisch ist doch nicht so gesund. Vor allem das rote Fleisch. Vor kurzem erst hat eine amerikanische Studie gezeigt, dass Rind, Schwein oder Lammfleisch das Risiko erhöhen, an Typ-2-Diabetes zu erkranken.
Und die Massentierhaltung wird immer extremer. Das ruft Tierschützer auf die Bildfläche. Hinzu kommen Skandale wie die Rinderseuche BSE in den 1990er Jahren, der sogenannte Rinderwahn.
Bovine spongiforme Enzephalopathie, kurz BSE genannt, zerstört das Hirn der befallenen Rinder und führt zum Tod. 1986 werden die ersten Fälle der Rinderseuche BSE diagnostiziert. Die Bauern sprechen von Mad Cow Disease. Ihre Kühe seien plötzlich wahnsinnig geworden.
Außerdem heizt die Massentierhaltung den Klimawandel an. Viele Menschen verzichten heute aus ökologischen Gründen auf Steak und Schnitzel. Trotzdem ist der Vegetarismus noch immer eine Minderheitenbewegung, auch wenn es sich im öffentlichen Diskurs manchmal anders anfühlt.
Wir reden ganz viel über Fleisch und Fleischverzicht und so weiter. Das ist aber eine Besonderheit einiger Gesellschaften nur. Und auch im deutschsprachigen Raum ist der Rückgang ja gar nicht so groß, wie es manchmal den Anschein hat. Also wir haben den Fleischpeak vor vielleicht 15 Jahren mit ungefähr 62, 63 Kilo pro Kopf und Jahr an Konsum. Und heute könnte man denken, das ist runtergerauscht auf nahezu null, wenn man ja, sich medial oder netzbasiert informiert. Aber wir sind gerade mal irgendwie bei knapp 53 Kilo. Wir haben also einen Rückgang nur um 16%, der in keiner Korrelation steht zu dieser großen Anti-Fleisch-Front, die wir in den Medien haben. Wir reden viel über Fleisch in Teilen der Gesellschaft, aber wir ernähren uns gar nicht unbedingt anders.
Es wird also viel über vegetarische Ernährung gesprochen. Fleischesser werden gelegentlich als Klimasünder gebrandmarkt. Aber es ist eben vor allem ein verbaler und medialer Hype.
Ja, Fleisch in der Gegenwart, das ist seltsam, weil viele Menschen reden über Fleisch und essen gar keins oder essen ein bisschen weniger. Aber in weiten Teilen der europäischen Gesellschaften interessiert diese Fleischdiskussion eigentlich niemanden. Sie geht an den Lebensproblematiken eines größeren Teils der Bevölkerung komplett vorbei. Und global sehen wir eben doch, dass gerade in den Schwellenländern der Fleischkonsum stark steigt. Und es ist natürlich auch für eine europäische, ökologisch orientierte, klimaorientierte Politik schwer, Ländern wie Äthiopien zu sagen, ihr seid zwar jetzt gerade von 6 auf 10 Kilo Fleisch hochgekommen in den letzten Jahren, ihr seid immer noch massiv proteinunterversorgt, aber bleibt doch bitte da bei eurer Unterversorgung. So wird es nicht laufen. Das wird als koloniales Gebaren verstanden und wir dürfen mittelfristig damit rechnen, dass der globale Fleischverbrauch und damit auch der Futtermittelbedarf bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts doch nochmal deutlich steigen wird, vielleicht sogar um bis zu 40 oder 50%. Wir sehen sehr viele Bilder und sehr viele Diskussionen, die nicht unbedingt eine Entsprechung haben im Handeln. Wir sehen aber gleichwohl, dass wir viele Menschen haben, die langsam zum Vegetarismus überschwenken. Das sind Menschen mit einem höheren Bildungsniveau, das sind zu größerem Teil Menschen weiblichen Geschlechts und das sind Menschen, die eher wohlhabend sind. Da schleicht sich sozusagen auch doch ganz massiv eine vegetarische Bewegung ein und wir haben ja eine deutliche Abkehr vom Fleisch. Wir sehen aber gleichzeitig, dass das einen bestimmten Lebensabschnitt betrifft und dass, wenn Menschen dann in die Reproduktionsphase kommen und selber Kinder bekommen, dass sie wieder zu den Regeln der deutschen Gesellschaft für Ernährung kommen und sagen, irgendwie Protein und gerade auch tierisches Protein ist in der Schwangerschaft und in der Stillzeit und der Kleinkindphase doch eben angeraten. Die DGE empfiehlt keine vegane oder strikt vegetarische Ernährung, sondern eine flexitarische Mischkost mit einem geringeren Fleischanteil. Aber wie das in Zukunft ist, das weiß ich nicht.
An der Geschichte des Vegetarismus kann man erkennen, wie politisch unsere Ernährung ist und schon immer war. Wie sehr die großen Entwicklungen, Industrialisierung, Globalisierung, Kolonialismus, Weltkriege direkt beeinflussen, was wir auf dem Teller haben. Was Menschen essen, hat eben nicht nur mit Kalorienzufuhr und Nährstoffen zu tun. Es geht auch um Religion, um Politik, um ethische Wertvorstellungen und um Gesundheit. Und obendrein ist die Art der Ernährung auch ein Distinktionsmerkmal, eine Möglichkeit also, sich von anderen Gesellschaftsschichten oder Gruppen abzugrenzen. Das kann man in der Geschichte gut beobachten. Und noch etwas kann man sehen. In Krisen und Kriegen geht es dann doch wieder vor allem um Kalorienzufuhr und Nährstoffe.
Der Diskurs über Tierwohl und Fleischkonsum bleibt doch irgendwo ein Wohlstandsdiskurs. Und wir sehen in Gesellschaften, die in einen Krisenmodus schalten, dass Ernährung pragmatischer wird und weniger ideologisch aufgeladen wird. Das haben wir in der Finanzkrise in Südeuropa gesehen. Das sehen wir jetzt etwa in der Ukraine, wo es am Vorabend des Angriffskrieges Russlands eben auch eine in größeren Städten eine ökologische und stärker vegetarische Bewegung gegeben hat und so weiter. Das ist jetzt ein bisschen im Rückschritt. Und wir sehen in vielen Gesellschaften, die in den Krisenmodus schalten, dass Ernährung pragmatischer wird und weniger ideologisch ist. Wenn ich in der Uni arbeite und ich gehe mittags in die Mensa, dann habe ich oft einen langen Tag hinter mir, der gerade im Winter mit schlechter Laune und viel Arbeit und weiten Wegen verbunden sind und manches klappt gut und manches klappt gar nicht gut. Ich habe also Müdigkeit und Frustration und ich habe dann den Weg in die Mensa, oft mit Kolleginnen und Kollegen und überlege mir im Vorfeld schon, was ich essen soll und stelle mir ein Menü zusammen aus Ballaststoffen und aus Rohkost und aus den tollsten und gesündesten Sachen und dann stehe ich an der Theke unter Zeitdruck und ich gucke auf meinen Teller und da liegt da schon wieder der Schweinsbraten mit dem Knödel, weil einfach die Psychologie stärker ist als die Vernunft in diesem Fall und das geht nicht nur mir so, das geht im Grunde der ganzen Gesellschaft so, weil Essen eben auch emotionale Sicherheit vermittelt.
In unserer nächsten Folge geht es um Politik im Stadion. Olympische Spiele als staatliche Leistungsshow.
Die DDR hat ja nun als Staat verschiedene Probleme gehabt. Es war ein Staat ohne freie Wahlen, es war eine Mangelgesellschaft, es war ein Staat, dem die Bürger davon liefen, weshalb ja der Mauerbau überhaupt erst notwendig wurde. Aber man merkte, dass man bei Olympia tatsächlich besser sein konnte.
Diese Folge recherchiert hat Anja Reinhardt, Redaktion Monika Dietrich, Regie und Produktion Carina Schröder. Dank an unsere Gesprächspartner Julia Hauser und Gunther Hirschfelder. Und wenn ihr jetzt noch mehr Hintergrundinfos zum Thema Vegetarismus wollt, dann schaut doch gerne mal in unsere Shownotes in der neuen Deutschlandfunk-App. Wir freuen uns über Feedback. Schreibt uns unter derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de. Ansonsten bewertet uns und empfehlt uns gerne weiter. Ich bin die Magdalena Pulz. Aber bevor ich mich verabschiede, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Die Ernährungsdocs. Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin Julia Dehmann vom NDR trifft auf die drei erfahrenen ErnährungsmedizinerInnen Matthias Riedel, Silja Schäfer und Viola Andresen. In jeder Folge widmen sie sich einer kniffligen Patientengeschichte und liefern jede Menge Infos für den eigenen Alltag rund um die heilende Kraft der Ernährung, aktuelle Studien und natürlich immer auch ein Rezept zum Nachkochen.
Die Ernährungsdocs findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link packen wir euch natürlich in unsere Shownotes.
Wir schlucken jede Menge Pillen, wenn wir krank sind oder sogar vorbeugend. Dabei gibt es für viele eine gesündere und nachhaltigere oder zumindest unterstützende Behandlung, nämlich anders essen. Davon sind die NDR-Ernährungsdocs überzeugt. Sie wissen, welche Ernährung wem gut tut und wie viel man oft schon mit einer kleinen Umstellung erreichen kann.
Man braucht, um Fett abzubauen, unbedingt Insulinpausen. Nur so kann man tatsächlich überschüssiges Fett abbauen. Und wir wissen eben, dass in diesen Fettzellen, gerade im Bauchfett, extrem viele Entzündungsfaktoren sitzen. Und solange man viel Bauchfett hat, hat man im Grunde permanent einen Entzündungszustand im Körper.
Die NDR-Ernährungsdocs, das erfolgreiche Fernsehformat, gibt's jetzt auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Für unterwegs, beim Sport oder beim Kochen. Mit spannenden Patientengeschichten.
Sie wollte was ändern. Und das war jetzt ihre letzte Chance eigentlich.
Mit den neuesten Erkenntnissen aus der Ernährungsmedizin.
Also dieser Spruch, einmal Insulin, immer Insulin, der wurde früher häufig gesagt, als ich noch junger Arzt war. Das gilt nicht mehr. Das ist total überholt.
Und mit einfachen Rezepten und Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen.
Und wenn wir eben bunt und vielfältig essen, eben präbiotisch Lebensmittel anbieten, wie Ballaststoffe, in Gemüsesorten, in Vollkornprodukten zum Beispiel, dann freut sich nicht nur der Körper, sondern eben auch unsere Darmbakterien.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR in der ARD-Audiothek.